Herzlich willkommen zur 10. Folge von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Heute ist Lena zu Gast. Lena ist Vice President People Experience bei Douglas und darunter fällt auch der Bereich Weiterbildung. Und ja, wie sie ihren Weg gemacht hat in diese Stelle, was diese Rolle beinhaltet, wie Lernen bei Douglas aussieht, das hört ihr gleich alles im Gespräch. Und was ich super spannend finde, gerade für alle, die hier alle Folgen gehört haben, wie unfassbar unterschiedlich das Thema Weiterbildung und Lernen in den unterschiedlichen Organisationen gehandhabt und gelebt und auch entwickelt ist. Also zum Beispiel bei Telekom, also bei der ersten Folge, haben wir von Shakil gehört, wie umfangreich das Thema informelles Lernen dort ist. Also dieses Voneinander lernen, Mitarbeiter bringen sich gegenseitig etwas bei. Wir werden später hören, dass das bei Douglas noch gar kein Thema ist und auch gar nicht geplant ist, dass das in einer organisierten Form so wirklich stattfindet. Dann haben wir ja Bayer hier gehabt, wo auch viel auch schon auf People Analytics geachtet wird. Also zu überlegen, wie Daten genommen werden können, um Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Auch da hören wir später bei Douglas, dass es noch nicht gelebte Praxis. Also man muss dazu sagen, dass Lena diese Stelle jetzt seit anderthalb Jahren macht und da extrem viel bewegt, hören wir, und auch ganz, ganz viel vorhat, aber es halt alles dauert. Und ich war überrascht, wie viele Themen wirklich einfach Zukunftsthemen sind. Also von meinem, also ich bereite jede Folge immer sehr, sehr detailliert vor. Und das macht mir auch unfassbar viel Spaß, weil ich sagen muss, das ist das, wo ich mit am meisten lerne, über diese Recherche. Und das macht mir auch einfach ja, echt Freude. Und einige Themen von denen, die ich mir überlegt habe, haben so gar nicht so viel Sinn ergeben. Oder musste ich im Gespräch auch spontan anpassen oder einfach auch weglassen, weil sie sehr den Status quo erfragt haben. Aber wir hören später bei Lena, dass vieles erst noch entwickelt werden wird und von den Themen, die sie oder von den Projekten, die sie rund um Weiterbildung vorhat, erst eigentlich ab kommendem Jahr so richtig umgesetzt werden oder auch ja, teilweise auch erst dann richtig angefasst werden können, einfach weil Lena nicht nur den Weiterbildungshut aufhat, sondern auch noch drei weitere und da einfach sehr, sehr, sehr viele Themen sind. Und ich hatte auch ehrlicherweise nicht auf dem Schirm, wie riesig Douglas ist. Also es sind einfach 18.000 Leute und davon 16.000, die in den Filialen arbeiten. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Spannungsfeld, weil damit Weiterbildung für Menschen, die am Computer sitzen und irgendwie im Office sind, bereitgestellt werden muss. Aber auch Weiterbildung für Menschen, die auf der Fläche arbeiten und da keinen Computer haben, sondern den ganzen Tag da in Interaktion sind mit Menschen. Und das sind ja zwei komplett unterschiedliche Art und Weisen, wie sie sich weiterbilden können und welche Möglichkeiten sie haben und auch welche Lernfelder sich da auftun. Also das ist echt, finde ich, super spannend und ja, finde ich toll, auch dass Lena zugesagt hat. Ich habe sie auf dem CoA-Festival in Berlin auf der Bühne gesehen. Das CoA-Festival ist im Rahmen des GreenTech-Festivals eine Messe, eine Karrieremesse für Frauen. Das GreenTech-Festival an sich ist eine Messe in Berlin auf dem ehemaligen Flughafen Tegel-Gelände, was irgendwann diesen Sommer war. Und da wurden dann so grüne, in Anführungsstrichen grüne Lösungen von Unternehmen gezeigt. Aber es waren dann halt Audi, Lufthansa und all diese ganzen Unternehmen, wo man auch denkt, ist das hier Greenwashing? Sehr wahrscheinlich. Aber es gab eben auch dieses CoA-Festival, das war wunderschön gemacht. Also es war so eine Art Zirkuszelt, nur Zirkusdach, aber sehr, sehr schön dekoriert und so. Und dann gab es da ganz viele Vorträge für Frauen und Karriere und ja, so machst du deinen Lebenslauf. Und das ist zum Thema Vereinbarkeit und so verhandelst du deinen Lohn und all solche Sachen. Eigentlich ja keine Frauenthemen, aber sondern Themen, die alle betreffen, aber okay. Und da muss ich sagen, solange solche Messen für Frauen auch immer daraus bestehen, dass es irgendwie eine Beauty-Ecke gibt und Frauen sich schminken lassen können und irgendwas basteln können und so, weiß ich nicht. Also, naja, also es hat eigentlich jetzt nichts mit dem Thema Weiterbildung zu tun, aber das als Denkanstoß für solche Messen für Frauen. Ich meine, es würde doch niemals auf Messen für Männer Stände geben, wo die sich ihren Bart rasieren lassen können oder ja, irgendwie eine Frisur bekommen. Also das, warum gibt es das immer für Frauen? Naja, Egal, dass trotzdem was daraus entstanden ist aus dem Coa-Festival, nämlich hier dieser Podcast, diese Verbindung zu Lena, finde ich total toll. Und jetzt geht's auch rein ins Gespräch. Ganz, ganz viel Freude mit diesen vielen, vielen Zukunftsvisionen für die Weiterbildung von Douglas mit Lena Krömer. Lena Krömer hat nach ihrem dualen Studium bei der BASF zur Industriekauffrau International Business und Strategic Marketing in Maastricht studiert. Ihre berufliche Karriere begann sie bei L'Oréal, wo sie sich innerhalb von wenigen Jahren von der Junior-Produktmanagerin zur Group-Produktmanagerin mit Führungsverantwortung entwickeln konnte. Vor gut 7 Jahren ging es dann zu Douglas ins Brandmanagement, auch hier sehr bald wieder als Führungskraft. Über 3 Jahre lang war Lena für große Brandprojekte, zum Beispiel das Douglas Rebranding, internationale Marketingkampagnen und den Aufbau eines globalen Social-Media-Teams zuständig. Nach knapp 1,5 Jahren Auszeit durch Mutterschutz und Elternzeit kehrte sie im Herbst letzten Jahres als Vice President People Experience zurück und ist seitdem für 4 große internationale HR-Bereiche bei Douglas zuständig, darunter der Bereich Talent Development and Learning. Ich kenne Lena vom diesjährigen Coa-Festival in Berlin, auf dem sie als Speakerin über die Balance zwischen Kind und Karriere sprach. Ein Thema, für das Lena regelmäßig auf Bühnen, in Podcasts und auf LinkedIn eintritt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und herzlich willkommen im Podcast, liebe Lena.
Ja, danke, dass ich da sein darf, Marie.
Was hast du zuletzt so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt?
Also mit Spaß, Leichtigkeit weiß ich nicht. Alles, was ich hier im HR gerade mache, ist für mich ja eigentlich komplett neu. Also nicht die Führung, aber inhaltlich. Und das macht mir ganz, ganz großen Spaß. Hätte ich so nie gedacht, dass ich die Chance bekomme, wirklich mal vom Marketing wirklich komplett Department zu wechseln ins HR. Und ja, mir macht Lernen und eine steile Lernkurve sehr viel Spaß. Deswegen hat mir das sehr viel Freude gemacht und macht es mir immer noch. Also ich lerne immer noch jeden Tag.
Und gibt es etwas, was du gerne verlernen möchtest?
Ja, aber eher im Privaten. Und das ist das Sorgen machen um meinen Sohn. Die ganzen Ängste, die damit einhergehen.
Viele Menschen mögen keine Veränderung und auf LinkedIn schreibst du, dass du Veränderungen liebst. War das schon immer so oder gab es so einen bestimmten Moment, wo du gemerkt hast, oh, Change ist ja doch eine ziemlich schöne Sache?
Nee, also ich glaube, ich gucke immer schon gerne, was gibt's Neues, wie kann man sich weiterentwickeln, weil es eben viel mit Lernen zu tun hat und sich auch an neue Situationen anzupassen. Ich sehe das immer als eine Chance und nicht als eine Gefahr. Fairerweise waren das in der Regel bei mir auch immer Chancen und was Positives. Deswegen habe ich da einfach, glaube ich, nicht so viele Setbacks irgendwie erlebt, weswegen ich irgendwie Veränderungen als was Negatives sehen würde. Aber ja, in allem, was privat, aber auch beruflich oder auch jetzt bei Douglas passiert, ja, steckt einfach immer, finde ich, ganz viel Tolles. Und für mich muss es vorangehen. Die Welt, die Menschheit, die Natur, alles verändert sich. Und also Stillstand ist für mich persönlich, aber ich glaube auch für uns alle einfach nicht das Richtige.
Du bist jetzt, ich muss mal gucken, Vice President People Experience. Es klingt mega fancy und cool. Was verbirgt sich denn genau hinter der Rolle?
Also die Idee der Rolle war, dass wir gesagt haben, wir schließen mehrere HR-Bereiche zusammen, und zwar auf der einen Seite Talent Acquisition, Employer Branding, Learning und Development. Das ist nicht so richtig üblich, wenn man sich viele Strukturen im HR anguckt, also Employer Branding und Talent Acquisition schon manchmal, aber dann auch noch Learning und Development reinzunehmen, weil wir einfach gesagt haben, für uns, und deswegen heißt das Ganze auch People Experience, geht es von der Candidate Experience am Anfang über die New Hire Experience, die neue MitarbeiterInnen hier bekommen bei Douglas, hin zu einer Employee Experience. Und von links nach rechts sozusagen oder durch diesen ganzen Experience-Kreislauf wollen wir halt unsere Kandidatinnen und unsere MitarbeiterInnen sehr, sehr gut begleiten und ihnen eine bessere Experience bieten, als wir das bisher getan haben. Und deswegen haben wir die Themen so zusammengeschlossen, richten die Abteilung gerade auch noch international aus. Also wie wir halt, wir sind in 18 Ländern aktiv mit Stores und in noch weiteren mit E-Com-Shops. Aber wie können wir das, was wir hier konzeptionell erarbeiten für diese Bereiche, für diese Experiences auch noch an die anderen Länder geben, dass wir im besten Fall eine harmonisierte Experience von Kandidatinnen und MitarbeiterInnen haben.
Und wie hilft dir deine langjährige Erfahrung im Marketing, jetzt deine neue Rolle im HR-Bereich auszufüllen?
Ja, also ich glaube, dass viele Kerninhalte oder Kernausrichtungen oder Kerndenkweisen, die man braucht, ähnlich sind. Zum Beispiel im Marketing setzt du den Konsumenten in den Fokus, lernst über den Konsumenten und entscheidest dann, wie du kommunizierst, was du für Produkte entwickelst oder im besten Fall setzt du den Konsumenten in den Mittelpunkt. Und im HR ist es bei uns genauso. Beim Talent Acquisition musst du den Kandidaten in den Mittelpunkt setzen. So hier für all das, was wir anderes tun, müssen wir den Mitarbeitern in den Mittelpunkt setzen. Also diese Denke nicht aus dem Selbstzweck heraus zu agieren, sondern weil es da jemanden gibt, für den man etwas macht und nur dann kann man auch erfolgreich sein, wenn man es richtig macht, ist, glaube ich, eine Denkweise, die eigentlich sehr ähnlich ist. Das zweite große Thema ist das Thema Kommunikation, wo ich, glaube ich, einfach aus dem Marketing gelernt habe, dass das einfach der Dreh- und Angelpunkt ist, um Dinge voranzubringen und erfolgreich zu machen. Und das ist, glaube ich, was in vielen HR-Abteilungen noch nicht so einen Stellenwert hat, dass man sagt, wenn man das Konzept und die Ideen gefunden hat und in den Rollout geht, du kannst es nicht häufig genug sagen. Selbst wenn du selber denkst, ich habe schon 5-mal auf Bühnen, auf irgendwelchen Live-Sessions vorgestellt intern, das hat immer noch nicht jeden erreicht. Also immer wieder hinzugehen und die MitarbeiterInnen mitzunehmen oder die Führungskräfte zu erklären. Wir beschäftigen uns ja jeden Tag mit den Themen, die vielleicht 2-mal im Jahr mit einem Mitarbeitergespräch. Da kann ich nicht davon ausgehen, dass die immer noch wissen, wo sie im System klicken müssen oder wie der Gesprächsleitfaden funktioniert. Und das ist, glaube ich, was, wo ich halt auch die Erfahrung mitbringe, weil ich ja vorher auf der anderen Seite war und praktisch von HR betreut wurde hier bei Douglas. Und das ist einfach, glaube ich, ja, was Wertvolles.
Und wenn wir auf deine Karriere blicken, glaubst du, es gibt bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten, die du hast, die dir besonders geholfen haben, deinen Weg zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich traue mir sehr viel zu und ja, habe wenig Gedanken, ob ich das schaffe oder nicht schaffe, weil ich irgendwie mir denke, erarbeite ich mir schon irgendwie und das, was ich nicht kann, lerne ich halt. Ich glaube, dass ich eine gute Gelassenheit habe, die ich aber über die Jahre gelernt habe, die auf jeden Fall hilft in Führungsrollen. Damit einhergeht natürlich auch eine gewisse Resilienz und eine, ja, ich will nicht sagen Unaufgeregtheit, aber ja, eine Ruhe, glaube ich, die damit einhergeht. Ja, und ansonsten, wenn es irgendwelche, ich frage auch nach mehr. Also ich glaube, wenn man sich entwickeln will, ist das eine, muss man das kundtun und nicht darauf warten, dass das einem in den Schoß fällt. Und wenn man mehr Verantwortung will, muss man Vorschläge machen und nicht nur einfach sagen, ich hätte jetzt übrigens gerne mehr Verantwortung. Dann gucken sich alle um und sagen, ja, ist aber gerade nichts zu verteilen. also ich glaube, das ist ganz, die Proaktivität hilft auf jeden Fall, wenn man sich entwickeln will.
Und für diese Entwicklung nutzt du Weiterbildung da strategisch oder ist es situationsbedingt, dass du dich für bestimmte Sachen, die du lernen möchtest, entscheidest?
Also in den frühen Jahren, als ich früh Führungsverantwortung bei L'Oréal bekommen habe, haben wir wirklich ein ganz tolles Trainingsprogramm um Führung gehabt. Transition to Team Management hieß das damals, wo wir wirklich, ich glaube, eine ganze Woche an die Hand genommen wurden, weil ich hatte wirklich gar keine Ahnung von Führung und wie man das macht, woher auch. Also das bringt einem ja irgendwie vorher keiner bei. Also das hat mir wirklich geholfen. Und jetzt ist es eher so, dass ich inhaltlich mich natürlich versuche, gerade in die HR-Themen reinzuwühlen. Da lese ich viel, also eher digital. Und was ich im Moment für mich entdeckt habe, das ist, seitdem ich eben wieder fahre ins Büro, sind Podcasts. Also das ist tatsächlich was ich gerne höre. Da aber nicht, dass ich sage, oh, ich brauche jetzt was zum Thema ich sage jetzt irgendwas Active Listening und dann suche ich in der Richtung was, sondern ich habe so 2, 3 Lieblingspodcasts, die ich mir anhöre und da suche ich mir dann die Folgen raus, wo irgendwie spannende Gäste sind oder so. Also eher so allgemeine Business-Weiterbildung, würde ich es nennen.
Und was sind das für Podcasts?
Der Fast and Curious Podcast von
Lena,
das war Nummer 1, muss ich sagen. Wir sind ja gerade in der Sommerpause. Ich warte schon, dass es weitergeht. OMR-Podcast höre ich tatsächlich, weil ich das gar nicht so sehr Richtung Marketing finde, sondern tatsächlich eher Richtung Business, Gründen, Startup. Also ich finde, das sind einfach immer sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, von denen man was lernen kann. Also da steht und fällt die Folge und wie sehr sich sie mag, natürlich von dem Gast oder der Gästin. Und ansonsten picke ich mir tatsächlich immer so ein bisschen das raus, was gerade ist oder wenn irgendwie Freundinnen mir was schicken. Aber das sind so zumindest die 2, auf die ich immer wieder zurückkomme.
Und wie integrierst du sonst Lernen in deinen Alltag? Ich stelle es mir sehr, sehr voll vor, deinen Alltag. Und trotzdem sagst du ja selber, es sind neue Themen, neue Bereiche. Das heißt, du musst irgendwie Zeit haben zum Lernen. Wie machst du das mit Blockern oder wie schaffst du das zu lernen?
Nee, also das Lernen mache ich ja von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, eher in meiner Freizeit, ne? Also auf dem Weg zur Arbeit oder zum Beispiel habe ich mich jetzt relativ intensiv mit dem Thema Corporate Influencer auseinandergesetzt. Da habe ich jetzt 2, 3 Bücher gelesen vom Klaus Eck oder der Christina Richter und auch von Tijin Onaran. Das ist dann was, das steht bei mir im Wohnzimmer und immer, wenn ich irgendwie am Wochenende Lust habe, nicht Zerstreuung zu finden, sondern eine Mischung aus Zerstreuung und ein bisschen was zu lernen, setze ich mich da mit meinem Stift und meinem Buch hin. Das dauert dann vielleicht so ein bisschen, bis ich mit einem Buch durch bin, aber noch macht mein Sohn Mittagsschlaf. Das heißt, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit mittags, kann dabei auch die Beine hochlegen. Und das sind so die Momente. Das ist das berufliche Lernen. Und das private Lernen, ich sage, kommt on the job. Aber als Mutter, als neue Mutter ist auch alles neu. Man muss alles von null an lernen, wobei es zig verschiedene Richtungen gibt, in die vermeintlich jeder zerrt, was das Richtige ist. Und das fand ich ultra schwer, da am Anfang so das erste Jahr meinen eigenen Weg dazu zu finden, weil man irgendwie, also zumindest ich hatte da keine Intuition im Sinne von, habe ich ja schon 2-mal gemacht, also kann ich mich da irgendwie auf was basieren, wo ich sonst mein Selbstbewusstsein auf der Arbeit herziehe, nämlich, dass ich schon Erfolge hatte und das passt schon. Hatte ich nicht. Ich hatte ja noch vorher kein gesundes, normales Kind erzogen. Deswegen war das irgendwie so ein echter Struggle, den ich da hatte. Aber da ist einfach Zeit das Richtige. Da groovt man sich dann nach und nach oder zumindest ich mich nach und nach ein. Aber das ist auf jeden Fall auch eine steile Lernkurve.
Bist du da eher so, dass du dann viel lernen und viel lesen möchtest und auch Podcasts von Müttern hörst oder so? Oder eher genau das Gegenteil, dass dann zu viele Meinungen und Ratschläge und Erfahrungen kommen und du eher sagst, nee, ich mach das hier schon eher aus dem Bauchgefühl heraus und wenn ich mal nicht weiter weiß, frage ich Freundin oder Mutter.
Nee, also das Selbstbewusstsein zu sagen, komm, ich mach das jetzt mal einfach so, irgendwie wird schon gut gehen und dann immer der, finde ich immer doofe Spruch, überall auf der Welt werden auch Kinder großgezogen. Ja, das hilft einem in dem Augenblick aber nicht. Nee, ich habe am Anfang viel gelesen, war auch in so einer Still-WhatsApp-Gruppe drin und so. Am Anfang brauchte ich das. Ob mir das richtig geholfen hat, weiß ich nicht. Aber ich brauchte diesen Input am Anfang, um dann so mit der Zeit, aber das kam erst so nach 10, 12 Monaten zu entscheiden, okay, das ist nicht mehr das Richtige für mich, bin aus dieser WhatsApp-Gruppe raus und so. Also um das dann bewusst abzuschalten. Aber das braucht ein bisschen. Am Anfang war es tatsächlich eher so, dass ich habe irgendwie nachts in irgendwelchen Büchern, die ich da hatte, gelesen oder dann fängst du an, in irgendwelchen Foren zu googeln, was eh nie die richtige Antwort für irgendwas ist, wenn man sich Gedanken zu irgendeinem Thema macht oder was lernen will. Aber nee, also das war bei mir eher so rum.
Ist das Thema gemeinsames Lernen bei dir im Team eine Sache? Also als Führungskraft achtest du darauf, dass deine Mitarbeiter lernen und sich auch Zeit dafür nehmen? Oder sagst du da, nee, da ist jeder auch für sich selbst verantwortlich, ich push das nicht irgendwie?
Also wir thematisieren das. Ich bin aber tatsächlich ein Verfechter davon zu sagen, das sind alles erwachsene Menschen. Wir haben das Angebot und sie wissen, ich meine, dadurch, dass Learning und Development ja auch bei uns im Team mitliegt, wissen sie, was es für mich für einen Stellenwert hat und dass ich das begrüße. Aber das brauche ich tatsächlich auch gar nicht aktiv bewerben oder die daran zu erinnern. Ich habe das Glück, ein Team zu haben, die wirklich super viel Lust haben, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, sei es im Bereich Sprache und Englisch oder im Bereich Präsenz und Kommunikation oder auch zu sagen, Mensch, ich habe hier thematisch irgendeine HR-Veranstaltung, auf die ich gern gehen würde. Also da kommen die super proaktiv auf mich zu und dann ist es eher, dass wir was das Richtige aussuchen und da helfe ich halt gern, was für sie persönlich und für den Job halt irgendwie ein Benefit ist. Aber ich glaube, dass nicht jede Führungskraft so das als Einschub. Also wir merken das immer wieder. Ich glaube eher tatsächlich, dass der Push ganz häufig oder der Pull dann von den Mitarbeitern kommt und ganz häufig oder nicht ganz häufig, aber wir kriegen schon das Feedback, dass man sagt, oh, meine Führungskraft sieht das nicht, dann bin ich ja 3 Tage raus. Und das ist einfach so kurzfristig gedacht und das ärgert mich einfach so, weil die Qualität wird besser, wenn man die Menschen weiterentwickelt und wenn die sogar noch Lust dazu haben und das eben mit offenen Armen oder einem offenen Mindset da dran gehen, dann hilft das nur und motiviert Mitarbeiter wahnsinnig. Und das ist halt für die langfristige oder sogar mittelfristige Qualität super, super wichtig. Und das ist, glaube ich, eher was, wo wir bei den Führungskräften bei uns ein Mindset-Shift hinkriegen müssen, was Learning für einen Stellenwert hat für uns als Douglas und haben muss.
Und um diese Lernkultur bei den Führungskräften zu wecken und ihnen auch verständlich zu machen, habt ihr da eine Lernstrategie für das Unternehmen?
Noch nicht, das ist der Plan für nächstes Jahr. Einmal aufzuschreiben, was bedeutet Lernen für uns und wie wollen wir das angehen. Und ich glaube, das Aufschreiben und das einmal sich Gedanken machen, ist gar nicht so der Knackpunkt, sondern eher das dann, wie man es in die Organisation bringt, weil ich sage mal, nur weil ich so da ein Pamphlet irgendwo hochlade, kriege ich noch nicht die Veränderung hin, sondern da wird es wirklich dann mit den Ländern, mit den lokalen HR-Partnern, mit den HR-Business-Partnern in die Abteilungen und in die Fachabteilungen rein, glaube ich, wirklich ein längerer Prozess. Ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, wie die Geschäftsführung und die oberste Führungsebene agiert. Also wie verhalten die sich auch? Wir haben immer mal wieder auch Top-Manager, die dann irgendein Training absagen, weil sie sagen, hey, nee, ich habe einen Termin irgendwie mit der Geschäftsführung, wo wir zum Glück von der Geschäftsführung wirklich das Commitment haben und auch, sag ich mal, einen geschriebenen Satz, wo wir dann immer zurücktippen, in Alignment mit der Geschäftsführung ist Learning super wichtig, wenn es nicht irgendwas ist, ich sag mal, Filiale brennt irgendwo literally ab oder irgendwas, was irgendwie unseren E-Com-Shop für Tage lahmlegt, also irgendwas, was nicht super business-critical ist, geht das Training immer vor. Es kostet uns Geld, ne, wenn da einer einfach nicht kommt, dann bleiben wir ja auf den Kosten sitzen und auf der anderen Seite kriegen wir sonst diesen Kulturshift nicht hin, wenn die gerade die oberen Führungskräfte nicht zu den Seminaren gehen oder in Trainings gehen. Und also da haben wir zum Glück die Rückendeckung von der Geschäftsführung, aber es ist halt eben noch nicht so richtig offen kommuniziert, aber das werden wir nächstes Jahr angehen.
Ist dann auch ein Plan, dass Lernen Teil der Unternehmensstrategie wird? Also dass es nicht nur eine Lernstrategie gibt, sondern die Unternehmensstrategie das auch mit aufgreift?
Ich glaube, nein. Aber versteckt. Also was in der Unternehmensstrategie ist, sind 4 strategische Pfeiler und die Foundation, also die komplette Grundlage dafür, dass das passieren kann in den Bereichen, sind die ganzen People-Themen. Und da steht natürlich sowas wie Organisationsstruktur, die Organisationsprozesse, aber da ist auch das ganze Thema Purpose und Values und Kultur drin. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man innerhalb der Werte, die man hat, und das muss gelernt werden. Wie führt man wertebasiert? Wie bringen wir die Werte zum Leben? Wie bin ich eine Führungskraft, die irgendwie value-based leadership hat? Aber ich glaube, dass vor allen Dingen das Lernen in der Kultur verankert werden muss. Deswegen wird Learning da nicht als Einzelpunkt auftauchen, weil da auch Development nicht einzeln auftauchen wird oder, weiß ich nicht, Employee Engagement zum Beispiel. Aber das ist einfach ein Teil in dem ganzen Kosmos Values und Kultur.
Und hast du für diese Strategie schon so eine Vision? Also einen Punkt habe ich jetzt verstanden, es sind die Führungskräfte darauf zu schulen oder ein Bewusstsein zu schaffen, dass Lernen wichtig ist, dass sie das auch in die Teams tragen und somit in die Organisation. Habt ihr sonst auch so Metathemen? Also viele Unternehmen sind ja in einer Transformation und da ist das Thema Upskilling, Reskilling total groß.
Ist das bei euch auch oder seid ihr da schon eigentlich weiter? Nee, also das wird kommen auf jeden Fall, diese Themen. Wir sind gerade in einer, ja, wir nennen das die Organisation fit machen für die Zukunft. Und das hat natürlich genau damit zu tun, welche Rollen wird es noch geben, wie sind die Verantwortlichkeiten, wirklich mit einem Dreijahresblick und noch darüber hinaus. Und damit einhergehend werden dann bestimmte Programme, wobei das für mich weniger zu einer Learning-Strategie gehört, sondern das ist dann, für mich geht das schon in den Umsetzungsbereich. Was brauchen wir an welcher Stelle? Wo haken wir ein? Was sind die Themen, die geschult und umtrainiert und reskilled oder upskilled werden müssen? Deswegen, da geht es dann für mich eher schon, wenn wir das, die Ergebnisse da draus haben, kann ich einen Dreijahresplan machen, was wirklich gebraucht wird. Ich glaube, was in der Learning-Strategie für mich noch wichtig ist, ist, klare Commitments zu definieren, in der Hoffnung, dass das mitgegangen wird. Aber das ist einfach nur das, was jetzt bei mir im Kopf als Idee so ist, weil ich das schon gut fände, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Tagen, Stunden und einen bestimmten Betrag pro Mitarbeiter definieren können, der das Minimum ist, was wir als Douglas dem Mitarbeiter geben, um sich weiterzubilden. Und das kann dann eine interne Schulung sein, die wir anbieten, oder sucht sich was Externes, wenn es ins Budget passt. Aber dass wir, dass eben nicht der Moment kommt, wo der Mitarbeiter sagt, ich würde so gerne, und die Führungskraft sagt, entweder da haben wir keine Zeit für oder da haben wir kein Geld für. Weil ich glaube, wenn sowas immer in den Fachbereichen liegt, dann fällt sowas immer dem Rotstift als erstes zum Opfer, leider. Deswegen würde ich das gerne zentraler als eine Art Regel festsetzen. Das heißt auch nicht, dass das jeder Mitarbeiter dann in Anspruch nehmen muss. Und wenn es einer nicht in Anspruch nimmt, dann fällt es entweder weg oder jemand anders hat vielleicht ein bisschen mehr Budget dafür. Aber das als Grund Weiterbildungs- und Lernangebot halte ich für eine faire und vor allen Dingen sehr zukunftsorientierte Sache, die allerdings auch sehr teuer ist. Deswegen wird das, glaube ich, ein Abwägen, wie wir das machen, für wen wir das machen. Vielleicht koppeln wir es auch an Performance, also dass man sagt, nicht jeder, ach, von unseren 18.000 MitarbeiterInnen kann das machen. Aber wenn man in einem Mitarbeitergespräch eine bestimmte Bewertung erreicht hat, dann wird sozusagen dieses Geld oder diese Zeit freigeschaltet. Also gibt es verschiedene Optionen, die da in meinem Kopf sind. Aber wir haben gerade so viele internationale Großprojekte, dass wir das tatsächlich, glaube ich, für Anfang 24 parken.
Ihr habt ja bei Douglas ja, ist nicht Spannungsfeld, aber so unterschiedliche Gruppen, nämlich eine große Anzahl an Mitarbeitern, die am Computer arbeiten und welche, die ohne Computer arbeiten, nämlich am Menschen, in den
Ja.
Filialen etc. Und entsprechend ist ja auch die Weiterbildung ganz unterschiedlich, weil manche haben
Absolut.
eben einen Rechner und können das irgendwie einplanen und andere sind aber einfach auf der Fläche. Wie löst du das oder wie denkst, musst du da wirklich komplett zwei unterschiedliche Arten immer denken? Ja, du nickst.
Ja, also tatsächlich der absolute Großteil, also 16 von unseren 18.000 MitarbeiterInnen, ist in den Stores.
Wow, okay.
Also das ist das Verhältnis, und dann kann man sich auch überlegen, wo der Hebel ist
Ja.
und wo der Fokus liegt und liegen muss. Wir gehen gerade ein riesen Weiterbildungs- und Trainingsprojekt an für unsere VerkäuferInnen in den Stores. Aber sind wir noch ganz am Anfang, aber da denken wir wirklich von, ich sag mal, normalem Training im Bereich Produkt, aber auch Retail-Training, also wie verkaufe ich, wie erkenne ich, welcher Kunde da vor mir steht, bis hin zu, wie gehe ich in bestimmten Kundensituationen um. Ein großer Bereich wird aber auch Leadership-Training sein, da ist dann, wo es sich überlappt mit den Headquarter- oder Bürojobs, weil auch da habe ich ja Führungskräfte, genau wie ein Store-Manager oder ein Assistant-Store-Manager Führungsverantwortung hat, also dann in den Führungsthemen ist es wieder sehr ähnlich. Aber zum Beispiel auch sowas wie, wie gehe ich mit Konflikten im Team um, wie löse ich das? Das ganze Onboarding soll darüber geregelt werden, wenn neue Verkäuferinnen in den Store kommen. Wir wollen einen fixen Trainingskalender machen, den jede Verkäuferin im Prinzip durchläuft, was gerade eben aktuell ist, zum Beispiel in der Weihnachtsphase oder in der Valentinshochzeit. Wollen wirklich auch eine Art Community schaffen, damit die sich austauschen können. Also wirklich ganz, ganz viele Gedanken, aber da stehen wir ganz am Anfang erst. Da weiß ich hoffentlich irgendwie so Ende nächsten Jahres mehr. Wir wollen so die ersten Schritte für Weihnachten 24 da planen. Aber das ist das erste Mal, dass wir Lernen und Weiterbildung für die Filialen wirklich standardisiert und harmonisiert denken und das auch dann in dem Fall angehen, ist ein Riesenprojekt für uns, ja, wo wir jetzt gerade mit dem L&D-Team rangehen.
Stemmt ihr das komplett alleine oder holt ihr euch da von externen Beratungsunterstützung?
Also konzeptionell werden wir das alleine machen. Wir haben natürlich in den Ländern ganz, ganz viele erfahrene HRler und auch Trainer und auch unsere Sales, also unser Retail-Team. Das heißt, wir werden ein relativ großes internationales Projektteam bilden, wo dann das ganze Know-how und auch die ganzen Best Practices aus den Ländern im Prinzip ausgetauscht werden, um dann zu sagen, wow, die Struktur in Polen macht total Sinn mit der holländischen App und wir kaufen dazu noch einen Content-Provider ein. Mhm. Also da, wo wir uns Hilfe einkaufen werden, ist natürlich bei der Technologie, bei der Plattform, wie baue ich die E-Learning-Module und wahrscheinlich auch bei der Content-Kreation. Aber das Konzept, wie wir das aufsetzen, da glaube ich, wissen wir relativ genau, was wir wollen. Wenn wir da jetzt noch den Input bekommen, was die Länder haben wollen und uns da in der Gruppe austauschen, glaube ich, kriegen wir das gut hin. Wir haben uns auch mit einigen Suppliern von uns schon ausgetauscht, was die so machen. Zum Beispiel mit Kiehl's haben wir gesprochen, die haben ja auch eigene einzelne Läden, die haben auch so eine Kiehl's University aufgezogen, welche Anbieter benutzen die, wie belasten die das an die Länder weiter, so diese ganzen Strukturen dahinter. Und ich glaube, wenn man da einfach sich mit 2, 3 Best Practices austauscht, dann hat man da ein gutes Gefühl für.
Und bist du eher der Ansatz, ja, so kollaboratives Lernen voneinander, also das nach dem Motto, wenn Douglas weiß, wenn Douglas wüsste, was Douglas weiß, so, also dass eigentlich alles an Wissen schon da ist, man muss es nur teilen, oder setzt du eher auf externes Wissen und sagst, nee, ich suche mir die Leute, die die Vogelperspektive haben und externe Erfahrungen, da setze ich eher auf externe Trainer?
Ich glaube, das ist eine Mischung, weil wir eben eine riesen Bandbreite an Themen abdecken. Also jetzt bleiben wir mal bei den Stores und bei den Filialen. Da ist alles, was an Produktkategoriewissen ist bei Douglas, ist drin. Vielleicht nicht in jeder Filiale in der Tiefe, aber wenn du dir, weiß ich nicht, 20, 30 Filialen anguckst oder so, ist da immer irgendwer, der ein Haircare-Spezialist ist oder der sich in Skincare auskennt oder der genau weiß, was in jedem, weiß ich nicht, Lancôme-Produkt drin ist oder so. Und da, glaube ich, geht es jetzt darum, eine gute Struktur zu finden, wie die identifiziert werden und wie wir die dann nutzen können, dass die ihr Wissen multiplizieren. Das ist so der Präsenzteil des Trainingsansatzes. Und dann wird es natürlich darüber gestützt, aber trotzdem diese ganzen Basics und Informationen auch digital abrufbar geben. Und für die Headquarter, wo wir eher Leadership-Themen haben, wie manövriere ich durch Change, weiß ich nicht, Präsentationstraining, da setzen wir auf externe. Anders wie zum Beispiel Themen, wie organisiere ich ein Projekt? Wir haben ein ganz, ganz tolles PMO-Team, also Project Management Office, die jetzt anfangen, so Schulungen anzubieten. Wir sind gerade dabei, ich sag mal sowas wie, wenn wir mit Douglas Financial KPIs für Dummies aufzubauen, wo 2 Kollegen aus dem Finanzbereich eben so eine ganz kleine Schulung machen zu, was bedeuten eigentlich diese Quartalszahlen, die da jeden Monat reported werden, weiß jeder, was ein Like-for-Like ist, wie wird diese, weiß ich nicht, Entwicklung berechnet, was ist ein Cashflow, was bedeutet die Liquidität, und also da kann man einfach nicht von ausgehen, dass das jeder kann, wir wollen aber, dass das jeder zumindest rudimentär weiß. Und so ein Wissen haben wir von intern, das können wir anzapfen. Deswegen, da ist es eine Mischung und in den Stores eigentlich auch eine Mischung.
Und wenn wir uns den Status quo angucken, auch was du jetzt vorgefunden hast, als du die Rolle übernommen hast, wie habt ihr da ein Learning Management System? Weil viele haben ja irgendwie SAP SuccessFactors oder so. Mhm. Und wie sieht es gerade aus?
Ja, gerade ist es noch sehr zerklüftet. Also wir haben keine Plattform, auf die wir das basieren, und vor allen Dingen keine Plattform, die an Mitarbeiterdaten angeschlossen sind. Also wir haben noch was, sag ich mal, wir haben jetzt eine Lösung gebaut in einem System, was wir gerade haben, aber das ist eine Übergangs-Rudimentär-Lösung, wo wir jetzt Hauptsache was haben, wo jemand digitalen Training buchen kann. Wir wollen auf jeden Fall ein LMS-Tool haben und werden auch die ganze IT-HR-Landschaft in den nächsten Jahren aufbauen, wo wir dann natürlich mit unserem Thema drin hängen. Deswegen ist da Besserung in Sicht und wir wissen, da kommt was. Deswegen ist das gerade so eine hang in there noch ein Jahr oder anderthalb mit unserer Übergangslösung und dann wird da was zumindest Standardisiertes kommen. Und das ist auch schon mal gut, dass dann alle Länder das Gleiche haben und wir das alle gleich benutzen können. Nee, das ist, ja, im Moment ist das noch viele kreative Eigenlösungen.
Und auch bei dem Thema Mitarbeiter lernen voneinander, ist das schon in irgendeiner Form organisiert oder ist das
auch eher in
die Zukunft bringt? Okay.
Genau, also was wir jetzt haben, ist natürlich eine Bedarfsanalyse, die wir jedes Jahr machen mit den Fachbereichen. Und da kam jetzt zum Beispiel das mit den Finanz-KPIs aus 2, 3 Bereichen auf. Dann gehen wir auf die Finanzler zu und sagen, Mensch, wer von euch hätte denn Lust und wer will das auch vielleicht auch als deren persönliche Weiterentwicklung und als deren Lernkurve, wenn ich plötzlich sowas an andere weitergeben muss, ist das ja tatsächlich ein beidseitiges Lernen machen. Und dann sind wir da der Vermittler, setzen das Training auf und gucken, dass das funktioniert. Aber sehe ich auch nicht in naher Zukunft, dass wir das irgendwie standardisieren, dass es ein Tool gibt, wo drin steht, Lena kann gut Englisch und wenn du Fragen hast, melde dich bei ihr oder sowas. Ich glaube, dafür, da sind wir einfach noch nicht. Und ja, ich glaube, dass es schon gut ist, wenn wir da als HR, als Vermittler dazwischen hängen, um zu gucken, soll derjenige trainieren, soll der sein Wissen weitergeben? Finden wir auch, dass der das gut kann? Also ich glaube, da muss es eine Instanz geben, der die MitarbeiterInnen und die Menschen dahinter kennt.
Ich habe mir als Frage noch überlegt, wie ihr bei Douglas auf die Weiterbildungsbedürfnisse der Generation Z eingeht und auch ebenso. Ja, nicht nur Z, sondern eigentlich die ganzen unterschiedlichen Generationen und ihre Arten zu lernen und auch die Bedürfnisse und auch so die Entwicklungsfelder. Kannst du dazu schon was sagen oder ist das auch eher zu sehr in der Zukunft?
Ja, also spezifisch für die Generation Z haben wir noch nichts, muss ich sagen. Ich glaube, dass Arten zu lernen auch gar nicht unbedingt was mit Generationen zu tun haben, sondern eher die von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich sind. Und das versuchen wir, ich sag mal so, auch von introvertiert zu extrovertiert zu, ich lese, ich gucke mir Videos an, ich brauche einen Mensch, der mir das erzählt oder ich höre irgendwas. Das versuchen wir mit den verschiedenen Trainingsangeboten von, ich sag mal, E-Learning, wo du dir Videos angucken kannst, aber alleine, hin zu Gruppenpräsenztrainings, hin zu Gruppenvirtuellen Trainings. Also da versuchen wir jedem so, ja, eine Option anzubieten, die zu ihm selber passt. Wobei ab einem bestimmten Level ich auch davon überzeugt bin, dass selbst wenn man sagt, no, ich möchte nicht so gerne ein Präsenztraining, wenn ich eine Führungskraft bin, muss ich einfach mal da über meinen Schatten springen, in dieses Präsenztraining reingehen und dann die Sachen auch beigebracht bekommen, die es von Douglas Seite aus braucht, um eine gute Führungskraft bei uns zu sein. Und die Themen, glaube ich, werden, ich weiß gar nicht, ob die so sehr unterschiedlich werden. Ich glaube, dass die Gen Z eine Generation ist und sein wird, die das Thema Weiterbildung und Lernen viel lauter einfordern werden als die Generation davor. Einfach, weil das für die wichtig ist, weil die Podcasts hören, weil für die das einfach irgendwie auch dazugehört. Die bringen sich ständig irgendeine neue digitale, ich schneide irgendeinen Film anders, leg Musik drunter. Also da ist einfach, glaube ich, was, wo das für die, ich glaube, nicht wichtiger ist, aber dass sie es lautstärker rausbringen als vielleicht die Generation davor. Das gehört aber auch nicht nur zu Weiterbildung und Lernen, sondern zu allem. Also ich glaube nicht, dass die mehr fordern, sie fordern es nur überhaupt. Also das ist so meine sei es jetzt Work-Life-Balance oder was auch immer. Also das sind ja alles Themen, die für uns und den Älteren auch relevant sind. Wir das vielleicht aber eher runtergeschluckt haben, weil wir gedacht haben, oh, das ist ja toll, dass ich einen sicheren Job habe, dann will ich mal nicht so viel fordern oder so. Deswegen wird das, glaube ich, grundsätzlich eine Herausforderung, die Gen Z glücklich zu machen als ArbeitnehmerInnen und auch zu halten. Und dann ist auch da Weiterbildung und Lernen ein Bestandteil von ganz vielen. Ich glaube, da ist der Austausch das Allerwichtigste. Haben wir so 1, 2 Ideen zu Formaten, aber haben noch nichts aufgesetzt.
Und gibt es etwas, was du dieses Jahr noch lernen möchtest, was du dir vorgenommen hast?
Tatsächlich glaube ich nichts Konkretes. Wir haben noch eine große HR-Veranstaltung, Messe, habe ich mir viel für vorgenommen, was mit Informationssammlungen, Verhandeln mit Anbietern und sowas einhergeht. Aber jetzt nicht, dass ich sage, da will ich noch irgendwie groß was lernen. Ich habe noch einige berufliche Inhalte, die ich gerne auf die Straße bringen will. Und ansonsten habe ich ja eben schon am Anfang gesagt, ich lerne hier immer noch gerade jeden Tag. Deswegen habe ich mir nichts on top dazu noch ausgesucht.
Du hast ja diese vier großen Bereiche. Kannst du sagen, was dir da am meisten Spaß macht? Also was dir auch so am meisten liegt und wo du richtig merkst, oh, da habe ich richtig intrinsische Motivation, mega, mega Lust drauf.
Also von den Bereichen her kann ich es nicht sagen, aber was mein absoluter Fokus ist und was mir auch im Moment einfach am meisten gibt, ist, wenn ich mich um den Mitarbeiter kümmere. Also nicht über den Kandidaten oder über ein externes Talent, das ist auch alles wichtig, aber da haben wir aber auch ein sehr, sehr gutes Team, was sich darum kümmert. Aber dieser nach innen gerichtete Blick, ein internes Employer Branding, das ganze Thema Development, da verschiedene Sachen aufzusetzen, von Mentoring über ein Corporate Influencer Programm. Also klar, ich kann über die Themen, die ich jetzt habe, fassen wir nicht die ganz großen Dinge an, wie ein Compensation oder ein Benefit oder sowas, sondern das sind eher die softeren und Top-Themen. Aber da versuchen wir uns wirklich gerade ein Bein auszureißen und alles zum besser zu machen und positiver zu gestalten für den Mitarbeiter. Und ja, wenn da irgendwie positives Feedback kommt und die sagen, Mensch, das ist toll, dass wir jetzt dies und das haben, das ist dann was, was uns richtig irgendwie glücklich macht und mit Stolz erfüllt, weil wir das Gefühl haben, dass wir da irgendwie wirklich einen Unterschied für den Mitarbeiter, den Mitarbeiterinnen machen können. Und das ist dann was, wo ich mir auch denke, boah, es ist irgendwie ein richtig guter Job-Purpose zu sagen, man kümmert sich um glücklichere Mitarbeiter, als sie es vielleicht vorher waren, und dass sie einfach eine gute Zeit haben, wenn die bei Douglas sind. Ich will nicht, dass hier irgendwer abends nach Hause geht und irgendwie unglücklich ist oder sauer oder kurz vorm Zusammenbruch oder, und das gibt's auch. Und das will ich auch nicht in irgendeiner rosaroten Welt leben, wo ich denke, die hüpfen ja alle freudestrahlend abends nach Hause. Aber ja, das, was ich seit jetzt 7,5 Jahren hier ja erlebe und warum ich auch immer noch da bin, warum es mir einfach so mega viel Spaß macht, da irgendwie so die Rahmenbedingungen von unseren Themen zu schaffen, dass die Mitarbeiter das auch als positiv empfinden. Das ist das, was mir am allermeisten Spaß macht und mich auch am allermeisten erfüllt.
Das habe ich auch in der Vorbereitung rausgehört. Da habe ich auch ein Interview von dir gehört, wo du gesagt hast, dass du in deiner neuen Rolle gemerkt hast, wie gut es dir tut, am Menschen zu arbeiten, weil es so sinnstiftend ist, und dass dir das aber vorher gar nicht so aufgefallen ist, dass dir das fehlt.
Ja, total. Also ich habe meinen Job vorher auch geliebt, der war mega kreativ, wir haben so coole Projekte umgesetzt, aber ich habe halt jetzt erst gemerkt, dass es wirklich nochmal vom Sinn und vom Purpose her was anderes ist, wirklich den Mitarbeiter in meinen Fokus zu stellen versus den Endkonsumenten, weil um den Endkonsumenten kümmern sich auch ganz viele andere und buhlen um dessen Aufmerksamkeit oder machen vielleicht auch eine tolle Anti-Aging-Creme, und hier um unsere internen Mitarbeiter kümmern sich ja eben ausgewählte Mitarbeiter hier bei uns im HR. Und dass die gehört werden und auch das Gefühl haben, dass sich jemand um sie kümmert, das, habe ich ja gerade schon gesagt, ist definitiv sinnstiftend.
Zum Schluss bitte ich meine Gäste immer, einen Satz zu vollenden. Und der lautet: Lebenslanges Lernen bedeutet für mich,
niemals still zu stehen und sich immer persönlich weiterzuentwickeln.